herzlich willkommen zur Vorstellung unserer 116. Sezession.
Ja, die Oktoberausgabe der Zeitschrift hat ein Oberthema, Propaganda. Ich halte es mal ins Heft. Ist ja immer auf dieselbe Art gestaltet seit 20 Jahren. Haben wir da im Layout und Format nichts geändert. Und das Thema Propaganda ist natürlich von großer Aktualität, weil wir nicht als Einzige das Wort Propaganda vor allem mit dem Wort Krieg in Verbindung bringen. Also Kriegspropaganda ist nicht zuletzt durch den Ukraine- und Russland-Krieg, jetzt aber auch durch den Israel-Hamas-Krieg in aller Munde. Und um mal eine Phrase zu zitieren, die im Heft natürlich auch vorkommt: Das Erste, was im Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Und im Grunde dreht sich unser Heft um dieses Thema.
Ja, es ist sehr aktuell, muss man sagen, aktueller denn je, als je eine unserer Nummern war. Und ich habe auch das Gefühl, war nicht immer so, dass wir den Kreis komplett abgeschritten haben. Also im Rückblick sage ich, wir haben nichts, keinen Aspekt vergessen, den es bei dem Thema zu erwähnen gäbe, außer dass eben Hamas-Palästina-Israel-Konflikt noch nicht berücksichtigt war.
Ja. Also das sind zwei wichtige Hinweise. Die Aktualität einer Zwei-Monats-Zeitschrift, die auch auf grundlegende Arbeit angelegt ist, ist natürlich immer so eine Sache. Wir hatten schon Hefte auch über die Lage der AfD oder Lage der Geopolitik und so weiter, die aktuell waren. Man muss aber tatsächlich sagen, dass dieses Propaganda-Heft, das ja wiederum geknüpft war an eine Sommerakademie, die wir mit 160 Schülern und Studenten in Schnellroda durchgeführt haben, tatsächlich auch von den Vorträgen absolut auf der Höhe der aktuellen propagandistischen Methodik und Technologie war. Also die war in dieser Hinsicht tatsächlich fast schon so eine Art auf Anwendung angelegt. Und weil es natürlich auch immer um die Frage ging oder geht, machen wir selbst eigentlich auch Propaganda? Betreiben wir auch so etwas wie Meinungsmanipulation, wenn es um die Durchsetzung unserer Dinge geht. Ja, steigen wir ins Heft ein.
Wir steigen ein, am besten mit Ihrem Editorial, das den etwas erratischen Titel Betrachtungsebenen trägt. Sie reden von Bekenntniszwang und von Befreiungsschritten ins Offene. Und letztlich führen Sie ein großes Wort im Munde, nämlich, dass wir uns in einem geistigen Bürgerkrieg befänden, mit dem Aufruf, so ist es, lasst uns Krieg führen. Wollen Sie mal erläutern, was genau Sie meinten?
Ja, also ich meine es schon so, wie ich sage, dieser geistige Bürgerkrieg, von dem wir früher viel häufiger und vehementer sprachen, immer angelehnt auch an Vordenker wie Enzensberger und andere, ist ein bisschen weggerutscht, weil diese Rhetorik und diese Begrifflichkeit irgendwie so gar nicht zu diesem parteipolitischen Aufschwung passen will, den wir ja alle begleitet haben und von dem wir profitieren und in den wir in irgendeiner Weise verwickelt sind. Aber wenn man sich die Vehemenz anschaut, mit der unsere Positionen und vor allem eben auch die Positionen der AfD bekämpft werden, mit welchem Vokabular, mit welcher Kriminalisierungs- und Denunzierungswucht, dann kann man eigentlich kaum anders als von einem geistigen Bürgerkrieg sprechen. Und ich bin eben strikt dafür, den Kampf aufzunehmen. Also zu sagen, wir müssen diesen Krieg ja führen.
Genau, und das Vokabular kommt ja auch nicht von uns ursprünglich. Das ganze Agonale und auch das Dreckige kommt ja eher vom Gegner und eben nicht von uns.
Also ja, also wenn man jetzt von diesen unausgesetzten Kübeln Drecks absieht, die Twitter und andere Social-Media-Kanäle von beiden Seiten eingekippt bekommen, würde ich immer sagen, dass wir in unserer Sprache zurückhaltend sind und eher von den anderen auf eine harte Art und Weise angefasst und gekennzeichnet werden. Ja. Jetzt ist es aber auch so, damit soll es mit dem Editorial, das ja tatsächlich auch kurze Eröffnungsimpuls in diese sehr gute Propaganda-Akademie war, weg von diesem Editorial, erstmal klarstellen, dass wir natürlich nicht immer in Kampfposition stehen, wenn wir schreiben oder nachdenken, sondern dass es bei uns immer um die grundlegende Wissensvermittlung und Bildungsarbeit geht. Und bestes Beispiel ist sicherlich der Artikel von Professor Dirsch in dieser Ausgabe, der über die Grundliteratur oder grundlegende Literatur,
die Klassiker,
der Klassiker der Propagandatheorie schreibt. Namen?
Jacques Ellul, Walter Lippmann, die Nelle Neumann natürlich.
Ja, genau.
Edward Bernays, weiß genau. Gar nicht, wie spricht man? Ja,
Bernays, glaube ich, spricht ja. Man den aus. Ja.
Ferdinand Tönnies, Hans Domitzlaff, das will ich doch noch ergänzen, das ist ja Ihr Autorenporträt, der erste Artikel in unserem Heft. Sollte man nicht ganz drüber hinweggehen, denn interessant ist der letzte Absatz in Ihrem Artikel, wo Sie sagen, dass der Domitzlaff durchaus davon ausging, dass Propaganda für einen Staat zum Regieren dazugehört. Wohingegen er freilich keinen Staat im Kopf gehabt haben kann, damals vor 50 Jahren, vor 70 Jahren, der die Propaganda gegen das eigene Volk einsetzt. Bemerkenswert, ja.
Genau, also Domitzlaff ist einer dieser, würde ich sagen, unterschätzten Vordenker. Genau. Es gibt andere, die deutlich bekannter sind, aber Domitzlaff ist nun eben
Jacques Ellul kannte, ich glaube, Westend Verlag hat das Buch neu rausgebracht. Der war auch untergegangen.
Hatten wir Jacques immer Ellul, virulent.
Ja, ne? Wir hatten es virulent, aber Domitzlaff hatten wir auch virulent. Genau. Aber braucht ja auch immer einen, der Namen wieder hoch und ins Gedächtnis bringt.
Also ja. Das ist überhaupt ein Kennzeichen dieses Artikels von Dirsch oder überhaupt unserer Arbeit, dass wir ja Namen wieder heben und ins Gedächtnis rufen und zur Lektüre empfehlen. Gründliche Beschäftigung. Es handelt sich dabei oft um Wälzer, aber es lohnt sich eben, die zu lesen, wenn man wirklich Bescheid wissen will. Ja, Dirsch endet im Grunde bei den Klassikern und Lehnert ist in seinem Artikel dann der über Kriegspropaganda oder Propaganda als Mittel der Kriegsführung handelt. Knüpft an mit ganz aktueller Literatur.
Genau, und Christian Hardinghaus und Jonas Tögel, Kognitive Kriegsführung, den haben wir sehr gut verkauft, beide Titel in den letzten Monaten. Auf die rekurriert er in seinem Artikel. Anne Morelli, die ist schon etwas älter,
genau.
Zählt aber gleichwohl, würde ich sagen, noch zur aktuellen Literatur.
Genau, also Hardinghaus und Tögel haben Sie jeweils ja auch besprochen. Mhm. Und das ist eben sehr, sehr wichtig zu sehen, dass es doch über diese neueren Entwicklungen der Propagandatechnik, also auch des militärischen Einsatzes von Propaganda, sehr, sehr gute, sehr klare Literatur gibt. Hardinghaus und Tögel unbedingt zu empfehlen. Lehnert, klassisch für ihn, greift natürlich erst einmal zurück historisch und beschreibt die Erfindung des hässlichen Deutschen im Ersten Weltkrieg, also diese vor allem von britischer Seite extrem professionell schon damals betriebene Propagandaleistung aus den Deutschen, so etwas wie bekämpfenswerte Unmenschen zu machen, während die deutsche Propaganda damals noch relativ plump um die Ecke kam. Ja. So, das ist also im Grunde Dirsch, Lehnert, der Durchgang durch die Literatur, genau. Bis wirklich in die aktuelle Entwicklung hinein. Und wir können dann noch einen Aktualisierungsschritt machen, indem wir auf Martin Sellners Beitrag über den TikTok-Patriotismus hinweisen.
Genau, ich will noch einen Schritt zurück machen kurz, warum es auch so wichtig ist, diese ganze Propagandaliteratur zu kennen. Denn sie schützt einen auch zuverlässig davor, in Weltverschwörungsdenken zu fallen. Man braucht nämlich überhaupt keine Weltverschwörungsideologien mit Hütchen, wie Puppenspielern und mit Marionettenhaltern. Wenn man weiß, wie es wirklich funktioniert, das schützt wirklich davor, in Absurdes abzugleiten. Gerade auch, weil es so schon absurd genug ist.
Wir kommen zu diesem Thema noch, wenn wir über Sommerfelds Beitrag sprechen. Gut. Wollen wir das vorziehen?
Machen wir, wie Sie gesagt haben, den Martin Sellner mit seinem TikTok-Patriotismus und die Frage, ob wir den Tiger reiten sollen, war ja ein bekannter Buchtitel damals von Julius Evola, haben wir alle vor 20 Jahren gelesen. Also auf eine eigentlich gefährliche Entwicklung, die so viel Fallhöhe und so viel ja, so viel Schlechtes bietet, ob man die sich, der sich andienen muss, um einfach vorne dran dabei zu sein. Sprich TikTok als Speerspitze dieser sozialen Medien. Und Sellners Haltung, wenig überraschend, ist glasklar, ja, wir müssen es. Wir müssen vorne dran bleiben.
Also er redet der Nutzung dieser möglichen Mittel das Wort und hat ja, das hat er auch in seinem Vortrag, der übrigens auf unserem neu aufgesattelten YouTube-Kanal auch zu sehen ist, hat in seinem Vortrag auch darauf hingewiesen, dass ich ihn in dieser ganzen Nutzungsbegeisterung zu einer Vorbehaltsschleife genötigt habe.
Interessant genug, er ist doch der Heideggerianer und kennt Gestell und alles kennt er ja eigentlich aus dem FF.
Ist er, aber ich glaube nicht, dass er es noch einmal von sich aus gebracht hätte, weil er das für sich durchdacht und abgelegt hat. Mhm. Also er weiß schon, wie er mit der Technik umgeht und dass es aus seiner Sicht eben jenseits der souveränen Nutzung dieser Technik keinen öffentlich wirksamen Weg, öffentlichkeitswirksamen Weg geben kann. Aber ich habe ihn eben um diese Vorbehaltsschleife nochmal gebeten und das hat er dann auch erfüllt, ist also auf die Klassiker der Technikkritik zu sprechen gekommen, vor allem eben auf Friedrich Georg Jünger und Martin Heidegger und hat das in seinem Vortrag abgehandelt, um eben am Ende doch wieder zu dem Ergebnis zu kommen, dass wir nur kämpfen können, wenn wir uns der modernsten Mittel bemächtigen. Das ist ja auch noch einmal ein Rückgriff in seinem Artikel auf die sogenannte reaktionäre Moderne, die ja vor allem der Nationalsozialismus vorgelebt hat. Also das heißt Volkstanz plus Tigerpanzer, um es mal krass auf den Punkt zu bringen. Ja, gehen wir von Sellner.
Das können wir sehr leicht auch deshalb machen, weil es ja im Nachgang, ich glaube, das haben wir nicht aufgezeichnet, wir zeichnen diese Diskussionen nicht auf in unseren Videos.
Die zeichnen wir nicht
auf. Genau, aber das können wir ja berichten, dass es da einen sehr leidenschaftlichen Zwischenruf von der Caroline Sommerfeld gab, die gesagt hat, er bewege sich hart an der Grenze zum Dämonischen. Hat für Wirbel gesorgt.
Und Caroline Sommerfeld hat sowieso auf der Akademie für Wirbel gesorgt, aber ich würde eher sagen, für so eine Art tiefgründige Strömung gesorgt. Mhm. Sie hat einen ganz starken Vortrag gehalten über das Thema Manipulation und Dämonologie. Und das ist ein typischer Sommerfeld-Vortrag gewesen, der ist ja in gekürzter Fassung eben auch in unserem Heft abgedruckt, weil sie auf eine sehr eigenwillige und gerade dadurch öffnende Art und Weise an das Thema Manipulation herangegangen ist. Ich kann das nochmal kurz weiter ausführen. Bitte. Also sie hat die Manipulation auf der persönlichen Ebene, also im Gespräch, auf der sozialen Ebene, das bedeutet dann auch Gemeinschafts- und Staatsführung und dann auf der wissenschaftlichen Ebene behandelt. Und diese wissenschaftliche Ebene, die meint eben die Verfeinerung der Manipulationstechniken, dessen Zusammenhang sie dann auch auf die Cognitive Warfare, also die kognitive Kriegsführung zu sprechen kam, die der Erik Lehnert anhand dieses Buches von Tögel bereits angerissen hatte. Sie sieht das Internet als Transporteur und zwar als smarten Transporteur einer sehr langfristig angelegten Manipulation des Einzelnen, sieht einen langfristig angelegten Umbau und eine tiefe emotionale Verankerung von Positionen im Einzelnen, die ihn im Grunde daran hindern, eine andere Perspektive wirklich einzunehmen. So, und sie kommt dann von dieser Beschreibung auf das christliche Vokabular der sogenannten Dämonologie zu sprechen. Und zieht eben in jedem Einzelnen, aber auch in der Gesellschaft, immer diesen Widerstreit zwischen den guten und den bösen Kräften. Aus christlicher Sicht eben das Engelhafte auf der einen und das Teuflische auf der anderen Seite.
Die Scheidung der Geister, das sei das, was Not tue, prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Das wäre angeraten bei jedem Schritt, den man sich auf dieses Terrain Internet einlässt. Ja.
Also das Interessante an der Wirkung des Vortrags von Sommerfeld war ja dies, dass vielleicht 75% der Zuhörer sich innerlich gesträubt haben und auf, wieder auf eine bestimmte Art empört fast darüber, dass man jetzt diese Ebene der Politik und auch dieser anerzogenen, aufgeklärten Ratio verlässt, sondern in eine christliche Logik geht, ja, oder eine christliche Unterscheidung der Geister geht. Und 25% waren so davon fasziniert, diese neue Perspektive einmal aufgespannt zu bekommen, dass sich dann nach einer kurzen Diskussion vor allem persönliche Gespräche mit Sommerfeld entwickelt haben. Und das ist, glaube ich, ganz in ihrem Sinne, weil sie ja tatsächlich die politische Ebene verlässt, indem sie das Problem, diesen Ringkampf zwischen dem Richtigen und dem Falschen, dem Guten und dem Bösen, weg aus dieser Gemeinschaftsebene hin ins Individuum verlegt.
Genau, und daher kommt sie ja auch. Sie war ja 35 Jahre lang Geisteswissenschaftlerin im Sinne Rudolf Steiners gewesen. Und ihr Schritt in unsere politische Richtung war ja was ganz Jähes, dass sie sich jetzt zurückhangelt auf diesen Weg. Es ist folgerichtig und tut uns, glaube ich, sehr gut. Ja, tut diesem Heft auch sehr gut.
Also die offene Frage, die blieb, ist natürlich die, wie manipulativ dürfen wir, darf man selbst sein, wenn man davon überzeugt ist, dass man eben nicht den falschen Weg vertritt, sondern einen richtigen, einen befriedenden, einen, der zum Wohle des Volkes beispielsweise beschritten werden könnte und so weiter. Und da ist sie eben im Grunde im Gegensatz zu Sellner oberskeptisch.
Naja, sie ist äußerst rigide. Caroline ist ja jemand, der noch nicht mal mit einem leicht gefakten Testergebnis zu Corona-Zeiten irgendwo reingegangen war, weil sie gesagt hat, man lügt nicht, man lügt nie und kein Umstand rechtfertigt je eine Lüge. Also rigider geht's nicht.
Also sie lehnt im Grunde diesen sellnerschen Versuch oder das, was wir ja auch tun, den Tiger zu reiten und sich an diesem Kampf zu beteiligen, diesem politischen Kampf zu beteiligen, lehnt sie ab. Und das ist eine sehr, sehr wichtige andere Perspektive im Heft. Genau. Was haben wir noch? Wir können kursorisch drüber gehen.
Das ist wir haben noch schöne kleine Beiträge drin. Nils Wegners Beitrag über den, ich glaube, der Durchschnittsdeutsche Rudolf Augstein. Ne? Mhm. Augstein wird am 5. November, wäre 100 Jahre alt geworden und in Erwartung all der Elogen, die in den Leitmedien wohl wieder gebracht werden, hat er einen sehr süffisanten, also typisch leicht zynischen Text über Augstein geschrieben.
Wir haben einen kleinen Text über die Propaganda der RAF.
Auch sehr schön, ja.
Ja, genau. Also dem eben beispielsweise erzählt wird, wie es gelang, diese Geschichte von der Isolationsfolter als Schreckenswort zu platzieren, obwohl an der ganzen Sache eben nicht viel dran war.
Genau. Wir haben ein schönes Interview mit dem Professor Michael Mayen über Cancel Culture. Mhm. Ja, sehr, sehr kluger Mann. Hat mich sehr gefreut, dass wir den gewinnen konnten.
Ja.
Wir haben eine Zusammenschau vom Lichtmess über Filme, über Propaganda und Propagandafilme, von denen ich bis auf den Lutz Dambeck-Film keinen gesehen habe. War für mich also eine Bereicherung, das zu lesen.
Also ich kannte den von Michael Moore über den 9.11. Auf der einen Seite und dann den über Leni Riefenstahls propagandistische Arbeit, den kannte ich auch. Ich weiß gar nicht, das ist ewig her, dass ich den sah. Das ist auf jeden Fall klassisch Lichtmess. Er ist ja ein großer Cineast und hat selber Film studiert und kann es wunderbar beschreiben und einem raten, also wie man diese Filme dann schaut. Sein Vortrag, der auf der Akademie gehalten wurde und sehr, sehr gut ankam, kann leider nicht auf unserem YouTube-Kanal gebracht werden, weil der ja im Grunde davon lebt, dass man 10-minütige Filmschnipsel sieht, und das können wir nicht bringen. Also das kann man noch nicht mal anreißen oder so. Ne? Also das heißt, da ist jener im Vorteil, der ihn erleben durfte, live und in Farbe. Ja, gehen wir noch zu den Rezensionen. Ja, das ist ja Ihr Beritt.
Ja? Mein Gebiet, ja. Wir haben 4 Romane, die wir vorstellen, darunter ein Verriss. Und das ist ja das Schöne, dass wir anders als in anderen Medien uns Verrisse leisten können. Ja? Verrisse werden immer weniger, weil bekanntlich hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus. Darauf müssen wir überhaupt keine Rücksicht nehmen. Die beiden ganz großen Romane sind, glaube ich, Kopetzkys Damenopfer, was Sie besprochen haben, und Philipp Oehmke, was wir beide gelesen haben und uns begeistert hat, der Roman Schönwald.
Oehmke ist neu für unsere Leser.
Ja, der ist es.
Kopetzky ist im Grunde einer der Schriftsteller, die wir irgendwie von Buch zu Buch verfolgen.
Genau. Unter den Sachbüchern haben wir auch schöne Verrisse. Dieses Buch über Kriegsgefangenen, die vergessenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs, fanden wir beide, fand auch unser Rezensent, eher unerfreulich. Was haben wir noch drin? Ja, ein interessantes Buch eines Andreas Abros aus dem Gerhard Hess Verlag über identitäre Erhebungen, fand ich sehr aufschlussreich, dass er durchdekliniert von den Makkabäern, die gegen die imperialen Seleukiden aufgestanden ist, über den Südtiroler Freiheitskampf, also die ganze Weltgeschichte, wo hat je David gegen Goliath gestanden, was sind das, identitäre Erhebungen? Interessantes Buch für uns. Was noch? Ein linkes Buch über Giorgia Meloni haben wir in der Besprechung. Ronen Steinke ist ein linker Journalist, beschäftigt sich mit dem Verfassungsschutz.
Das hat Lena zerlegt.
Hat Lena zerlegt, aber hat gesagt, ganz interessant, dass Ronen Steinke auch die Abschaffung des Verfassungsschutzes befürwortet.
Nur aus anderer Sicht.
Ja, genau. Ja. Aber das ist ja immerhin etwas, was selbst in unseren Kreisen, man müsste nur einfach nach links gucken. Nö, sagt der Lehnert, dass das dieser Steinke doch ganz richtig sieht.
Also das ist ja eine Sache, wenn man sich anschaut, mit welcher Veränderungslust und Veränderungswucht die Linke antrat, als sie antrat politisch. Dagegen sind die Forderungen der AfD eben oft ganz harmlose kleine Kurskorrekturen. Mhm. Also von Abschaffungen und so weiter ist da eben kaum je die Rede. Ja, also das ist der Rezensionenteil. Das ist ja so, dass Sie das immer filtern für unsere Leser und schauen, was ist empfehlenswert alle 2 Monate. Ich will jetzt da von der schönen Literatur noch ganz kurz rüberschwenken auf das Heft Phonophor, das unsere Abonnenten mit dieser Ausgabe das 4. Mal vorgelegt bekommen. Das ist diese Literaturbeilage, die aus der Idee entstand, mal zu schauen, was unsere Leser literarisch drauf haben, was sie schreiben können. Und wir haben hier jetzt 2 Texte drin. Jeder, der dieses Heft abonniert hat oder bestellt, bekommt diese Literaturbeilage Phonophor mitgeliefert. Es ist eines dieser für uns typischen Experimente. Einfach mal schauen, was kommt rüber, was geht. Und wenn es dann eines Tages nicht mehr gehen sollte, kann man es auch wieder weglegen oder einstellen. Ganz sicher nicht eingestellt wird die Sezession, die sich im 21. Jahrgang befindet. Der wird dann im Dezember mit dem 6. Heft abgeschlossen. Sie ist nach wie vor die potenteste, mittlerweile natürlich längst älteste rechte Zeitschrift deutscher Sprache. Wir empfehlen sie zum Einzelkauf und zum Abonnement.
Amen.